Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute sind wir mal wieder thematisch sehr breit aufgestellt. Hier die Themen in der Übersicht: Zulassungszahlen, Halbjahresbilanz in Deutschland, neuer Kia-Stromer, Schäden am Unterboden, Update zu Batteriezertifikaten, Gewinner der goldenen Batterie, R-Königschau und Neues von Next Move mit einem kleinen Ratespiel: Wohin führt es mich im Urlaub? Wenn dir unsere News gefallen, dann lass doch gerne auch ein Abo da. Wir stehen übrigens kurz vor den 170.000 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn wir mit dieser Sendung diese Marke knacken können. Zulassungszahlen. Im Juni wurden in Deutschland 256.193 Pkw neu zugelassen. Das ist ein deutliches Minus gegenüber dem Vorjahr, konkret knapp 14% weniger. Bei Elektroautos stabilisiert sich aber der leicht positive Trend. Im Juni waren es 47.163 Elektro-Neuwagen. Das entspricht 18,4% Marktanteil und einer leichten Steigerung von 8,6% gegenüber dem Vorjahresmonat. Mit diesen 47.000 E-Autos war der Juni zugleich aber der beste Monat seit Auslaufen des Umweltbonus in Deutschland. Schauen wir kurz auf die beliebtesten Modelle im Juni. Neben den üblichen Verdächtigen gab es im Juni durchaus einige Überraschungen in den Top 20. Auf Platz 1 schafft es der VW ID.3. Allerdings folgen weitere Konzernmodelle nur mit geringem Abstand. Der BMW iX1 stark auf Platz 6. Das erste nicht-deutsche Auto ist der Hyundai Inster auf Platz 9, gefolgt vom Tesla Model Y auf Platz 10. Mercedes hat mit dem EQA Platz 13 und diesmal nur ein Auto in den Top 20. Der Renault 5 schafft es immerhin auf Platz 17. Neu dabei der BYD Dolphin Surf auf Platz 19. Auf Platz 20, fast schon ein Comeback kann man sagen, der Ora 03. Wenn auch dein neues E-Auto mit dabei war, dann hol dir gerne deine THG-Quote fürs laufende Jahr bei Next Move. Einfach die Startseite auf der Homepage öffnen und im THG-Angebot einen Account erstellen und den Fahrzeugschein hochladen. Halbjahresbilanz in Deutschland. Das halbe Jahr ist voll. Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. E-Autos schaffen im ersten Halbjahr durchschnittlich einen Marktanteil von 17,7%. Das ist zwar ein Anstieg von 35,1% gegenüber dem Vorjahr, das ja bekanntermaßen ein sehr schwaches war. Der Blick auf die absoluten Zahlen liefert nämlich nur 248.726 Neuzulassungen. Sollte das zweite Halbjahr ähnlich verlaufen, würde das grob eine 500.000 Neuzulassungen für 2025 bedeuten. Damit würden wir grob auf dem Niveau des Jahres 2023 landen. Der VDA hatte ja zu Beginn dieses Jahres eine ganz andere Zahl in die Welt gesetzt und prognostizierte im Januar die Zahl von 666.000 E-Auto-Neuzulassungen für das laufende Jahr. Diese Zahl basierte natürlich auf den ursprünglichen Planungen der Autobauer, dass sie im laufenden Jahr mindestens ca. 22% plus E-Autos auf die Straße bringen müssen, um die EU-CO2-Vorgaben zu erfüllen und somit straflos auszugehen. Diese Vorgaben wurden ja bekanntlich zwischenzeitlich deutlich entschärft. Für 2025 und 2026 hat kein Autobauer Strafen zu befürchten. Die EU hat bei den Vorgaben ordentlich Druck vom Kessel genommen und die Hersteller können die Ziele bis 2027 nacherfüllen. Der kurzfristige Effekt ist, dass die zu Beginn des Jahres vielfach beschworene Rabattschlacht wohl ausbleibt. Bei einigen Modellen ist dieser Effekt bereits spürbar. Aber jeder Hersteller fährt hier seine eigene Strategie. Denkbar ist ja auch ein Pooling, um die CO2-Vorgaben zu erfüllen. Völlige Untätigkeit beim Thema Elektro kann sich aber keiner leisten, sonst wäre dann die Lücke für 2027 zu groß. Für die meisten gilt es, den leichten Aufwärtstrend zu halten. Beispiel VW: Hier wurde die Kaufprämie von bis zu 6.000 Euro Nachlass je nach Modell bis Ende September verlängert. Wie steht VW aktuell da? Schauen wir zunächst auf die Top 10 E-Autos im ersten Halbjahr. Die Plätze 1, 2 und 3 gehen an die Marke VW, angeführt vom ID.7. Die Plätze 4, 5, 6 und 10 gehen an andere Konzernmarken mit Modellen auf der gleichen Plattform. Und mit dem Audi Q6 e-tron auf Platz 8 haben wir noch ein weiteres Konzernfahrzeug, nur die Plattform ist eine andere. Der BMW iX1 schafft es auf Platz 7 und das Tesla Model Y auf Platz 9. Schauen wir jetzt noch auf die konzernübergreifenden Ergebnisse, konkret also den E-Auto-Anteil am deutschen Gesamtmarkt im ersten Halbjahr. Der VW-Konzern schafft es mit seinen Marken auf fast die Hälfte, konkret 46,4% aller in Deutschland verkauften E-Autos. Es folgen BMW und Mini mit zusammen 11,3%, dann schon Kia und Hyundai mit immerhin zusammen 8%. Und das, obwohl meist nur eins der Modelle aus den Konzernen den Sprung in die Top 20 schaffte. Stellantis kommt mit 7,5% noch vor Mercedes. Renault mit Dacia liegt noch knapp vor Ford bei um die 3%. Schauen wir noch auf zwei chinesische Marken. BYD hat MG fast eingeholt, beide liegen bei 1,8% Marktanteil. Tesla schafft es in dieser Statistik aktuell noch auf 3,6%. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum liegt das Minus für Tesla bei ca. 60%, sowohl im Juni als auch in der Halbjahresbetrachtung. In vielen anderen europäischen Märkten sieht es für Tesla ähnlich aus. In China macht ihnen der lokale Preiskampf zu schaffen. Darüber hatten wir letzte Woche berichtet. Besonders die Europazahlen schlagen auf das Konzernergebnis durch. Konnte man die minus 13% Auslieferung im ersten Quartal noch mit einer Produktionsumstellung beim Model Y begründen, fällt dies bei anhaltend schlechten Zahlen im zweiten Quartal recht schwer. Tesla steckt insgesamt in einer tiefen Absatzkrise. Medien berichten über eine Produktionsauslastung von nur 50%. Ein Schuldiger wurde inzwischen gefunden. Der bisherige Vertriebschef für Europa und Nordamerika, Omid Afshar, hat das Unternehmen verlassen. Für die Trendwende will Elon Musk persönlich sorgen, indem er die Verkaufsverantwortung für Europa an sich gezogen hat. Wie man sich den Elon-Effekt diplomatisch schönreden kann, zeigte übrigens kürzlich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke in einem Interview mit der Märkischen Oder-Zeitung. Aus Grünheide werden mittlerweile 38 Staaten beliefert, darunter viele im arabischen Raum und auch Taiwan. Dadurch ist die Tesla-Fabrik widerstandsfähiger gegen Schwankungen auf dem europäischen und deutschen Markt aufgestellt. Tja, was glaubt ihr? Wird das Tesla Model Y im zweiten Halbjahr aus den Top 10 fliegen? Oder schafft Elon die Trendumkehr in Europa? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Neuer Kia-Stromer. Kia erweitert die Modellpalette, aber das neue Modell ist dann gar nicht so neu, der Kia EV5. In China wird das Modell schon seit über einem Jahr produziert und verkauft. Jetzt zieht man die Märkte in Europa und den USA nach, aber auch im Heimatmarkt Korea wurde das Modell bisher nicht angeboten und kommt jetzt ebenfalls auf den Markt. Das Fahrzeug basiert auf der konzerneigenen EGMP-Plattform, ist aber technisch näher an den kleinen Modellen EV3 und 4. Denn das Modell kommt mit Frontantrieb und 400-Volt-System. Das Auto ist 4,61 Meter lang und bietet ca. 566 Liter Kofferraumvolumen. Angeboten werden zwei Batterievarianten mit 60 bzw. 81 Kilowattstunden. Anders als in China gibt es aber keine Variante mit LFP-Akku, sondern es kommen NMC-Zellen zum Einsatz. Die Normreichweite liegt bei maximal 530 Kilometern. Der Frontantrieb leistet 160 kW. Die maximale Ladeleistung soll bei 150 kW liegen und die Ladezeit für 10 auf 80 bei 30 Minuten. Für den Anhängerbetrieb sind maximal 1200 Kilogramm vorgesehen. Was die bidirektionalen Fähigkeiten angeht, kommuniziert Kia inzwischen etwas vorsichtiger. In der internationalen Pressemitteilung heißt es dazu, mit Vehicle-to-Load V2L und zukunftsfähigen Vehicle-to-Grid V2G-Fähigkeiten kann der EV5 auch in eine mobile Stromquelle verwandelt werden, ideal für Camping, Baustellen oder Notfallsituationen. Von einem Netzparallelbetrieb als Heimspeicher oder einer Rückspeisung ins Stromnetz ist hier zumindest keine Rede. Schäden am Unterboden, heute die Fortsetzung zum Thema der letzten Sendung. Wir hatten über Schäden am Unterboden berichtet und zu welchen Kosten diese repariert werden können oder eben auch nicht. Wer vergangene Woche nicht dabei war, darf jetzt gern die Pause-Taste drücken und die Sendung von letzter Woche noch nachschauen und dann hier wieder einsteigen. Die gute Nachricht zuerst, es gab relativ wenig Post von euch. Offenbar ist die Konstruktion von E-Autos doch recht robust und alltagstauglich. Aber einige Fälle gab es, wir nennen aber heute keine Namen der Einsender. Wir starten mit einem Fiat 500. Dieser Fall ist schon älter. Wir sehen, dass wir fast nichts sehen. Die Kratzer am Batteriegehäuse sind minimal und wurden im Rahmen einer Leasingrücknahme zunächst beanstandet. Der Zuschauer wurde gebeten, den Fall vorsorglich schon mal bei seiner Vollkaskoversicherung zu melden und sendete mir das Foto. Ich hatte natürlich Fragen, insbesondere interessierte mich das Gutachten. Außerdem brachte ich meine Vermutung zum Ausdruck, dass ich davon ausgehe, dass dieser Akku niemals repariert wird und dass hier vermutlich nur jemand Kasse machen will. Das Ende vom Lied, alles heiße Luft, keine Nachberechnung. Weiter geht es mit einer Einsendung aus der Schweiz. Wir sehen Bilder eines VW ID.7. Ohne sich an ein Aufsetzen erinnern zu können, stellte der Besitzer eine Beschädigung an der seitlichen Kunststoffverkleidung fest und wurde damit bei einem der größten VW-Partner des Landes vorstellig. Die erste Einschätzung lautete, Es gibt auch Schäden am Batteriekasten. Das Auto darf keinesfalls in die Werkstatt, weil die Versicherung des Autohauses nicht für Folgeschäden aufkommen würde. Das Auto müsse auf dem Quarantäneplatz abgestellt und überwacht werden. Auf Drängen des Kunden wurde dann kurzfristig ein Batteriespezialist beigebracht, der den Fall weit weniger kritisch einschätzte und mitteilte, dass VW einbezogen werden muss. Am Folgetag gab es dann grünes Licht. Der Schaden am Batteriegehäuse ist nicht reparaturbedürftig. Der Austausch der Kunststoffteile erfolgte dann ganz ohne Hebebühne für ca. 300 Franken, also knapp über 300 Euro. Weiter geht es mit einem Tesla Model 3. Auf einem verschneiten Parkplatz waren keine Fahrspuren mehr zu sehen und der Besitzer ist beim Verlassen eine relativ hohe Bordsteinkante runtergefahren oder besser gesagt runtergeknallt und hat dabei relativ hart aufgesessen. Kostenpunkt hier 150 Euro. Lediglich die Schmutzfänger waren stark beschädigt und wurden ausgetauscht, am Akku keine Schäden. Weiter geht's mit einem Tesla Model X. Der Zuschauer ist Erstbesitzer, ein Aufsetzen wurde nie bemerkt. Das Batteriegehäuse zeigt auf der Unterseite aber mehrere Kratzer, aber alle nur flach und oberflächlich. Eigentlich kein Grund zur Beanstandung. Der Prüfer zur Hauptuntersuchung sah das anders und bescheinigte einen erheblichen Mangel, also durchgefallen. Der Prüfer empfahl zudem, das Batteriegehäuse oder den Akku bei Tesla tauschen zu lassen. Da kann man dann als Besitzer den Prüfbericht auch mal zerreißen. Eine andere Prüfstelle kam zu einem anderen Ergebnis, Hauptuntersuchung bestanden. Weiter geht's mit einem Hyundai Ioniq 5. Das Auto war zu Beginn des Jahres mit Tempo 130 unterwegs auf einer stark befahrenen Autobahn und hat ein herumliegendes, aufgewirbeltes Metallteil überfahren. Wir sehen hier einen Teil des Problems, das sich im Unterboden des Fahrzeugs verfangen hat. Auf den ersten Blick war nicht viel passiert. Das Metallteil hat aber am Unterboden diverse Beschädigungen verursacht. Inklusive Mehrwertsteuer liegen die Reparaturkosten bei ca. 16.500 Euro im Gutachten. Wir schauen hier nur auf die Dinge am Unterboden. Der Unterfahrschutz im Frontbereich ist nur oberflächlich beschädigt, scheint aber grundsätzlich intakt. Materialkosten 135 Euro netto. Auch das Batteriegehäuse zeigt lediglich leichte Schmauchspuren. Schauen wir hier auf die wesentlichen Kostenpositionen im Gutachten, jeweils hier noch ohne Mehrwertsteuer. Gehäuse, Unterteil, Hochvoltbatterie 2.965 Euro, dazu noch Kleinteile und eine Dichtung. Besonders kostenintensiv ist die Wärmeleitpaste, die auch neu benötigt wird, weil der Akku ja im Prinzip einmal komplett zerlegt wird, um den Boden zu tauschen. 22 Packungen Wärmeleitpaste für zusammen 2.943 Euro. Der Umbau selbst kostet dann nochmal 3.123 Euro an Lohnkosten. In Summe gehen allein 11.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer für die Reparatur des Akkus drauf. Die Reparaturdauer ist im Gutachten mit 5 Tagen angegeben. Am Ende musste unser Zuschauer 5 Monate auf das Auto verzichten. Spannend ist übrigens folgende Einschätzung des Gutachters: Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht beeinflusst. So wie ich diesen Satz lese, wäre aus technischer Sicht der Austausch des Batteriebodens nicht erforderlich gewesen. Da es sich aber um ein Leasingfahrzeug handelt, muss man natürlich vollumfänglich reparieren und zudem die eigene Kaskoversicherung in Anspruch nehmen. Bei einem Fahrzeug im Eigenbesitz hätte man vermutlich darauf verzichten können. Update zu Batteriezertifikaten. Ich war ja am Montag und Dienstag zu Gast bei mobile.de in Berlin und hatte dort auch nochmal die Gelegenheit zum Austausch mit einigen Händlern, die sehr umfangreich die Batteriezertifikate von Avilo nutzen. Im Rahmen einer Avilo-Präsentation vor Ort hatten auch Mitarbeiter von mobile.de die Möglichkeit, ihre privaten Autos testen zu lassen. Die Genauigkeit der Tests gibt Avilo übrigens auf Nachfrage mit 1% für den Premium-Test an. Beim Flechttest sind 3 Prozentpunkte Abweichung nach oben oder unten möglich. Die Praxis zeigt aber, dass diese Werte oft trotzdem deutlich präziser sind als das, was manche Hersteller selbst aus ihren Fahrzeugen auslesen, weil im Flechttest, so heißt der Schnelltest von Avilo, die Analyse deutlich umfangreicher ist. Außerdem habe ich noch eine spannende Info zum Benchmarking bekommen. Das ist die Grafik, die im neuen Zertifikat rechts oben ist und anzeigt, wie gut sich mein Akku im Vergleich zu ähnlichen Fahrzeugen schlägt. Hier ist es so, dass im Hintergrund unterschiedliche Vergleichskriterien greifen. Handelt es sich um ein häufiges Modell mit ausreichend Vergleichsfahrzeugen, dann wird hier tatsächlich auch die Modellebene mit dem passenden Batterietyp genommen. Ist das Modell etwas seltener, geht es über die Plattform bzw. erst danach über ähnliche Fahrzeuge mit vergleichbar großen Batterien. Hier noch 2 Tests aus der Nextmove-Flotte. Zunächst ein aktuelles Verkaufsfahrzeug Tesla Model Y Long Range mit 91,8%. Der Blick in die Zeltspannungen zeigt aber mit nur 5 mV sehr geringe Abweichungen. Der Preis fürs Auto liegt bei ca. 30.000 Euro. Außerdem im Angebot ein Maxus eDeliver 3 in Langversion. Es ist der erste mit 11 kW Lader, den wir zum Verkauf anbieten können. Der Zustand ist sehr gut, Wartung und Hauptuntersuchung neu und es gibt ein frisches Batteriezertifikat mit 96,4% SOH. Wir haben auch noch weitere Transporter im Angebot, die etwas älter sind und dann entsprechend günstiger. Den Link zur Übersicht findet ihr unter dem Video. Gewinner der goldenen Batterie. In den Anfangsjahren der Elektromobilität, also grob so zwischen 2010 und 2020, gab es ein großes Hindernis für den Markthochlauf, nämlich eine breite Ablehnung im Autohandel. Nicht alle, aber die allermeisten Händler hatten damals keine Ahnung, keine Lust und keine Anreize, um E-Autos anzubieten. Doch auch am Autohandel geht der Erkenntnisgewinn in der Gesellschaft in Sachen Elektromobilität nicht spurlos vorbei. Außerdem geben nahezu alle Hersteller die CO2-Vorgaben der EU an ihr Händlernetz weiter. Das heißt, eigentlich alle Händler müssen sich mit dem Thema beschäftigen und haben Vertrieb und Service mehr oder weniger gut qualifiziert und machen beim Thema Elektromobilität jetzt zumindest einigermaßen Dienst nach Vorschrift, aber eben auch nicht mehr als das. Und dann gibt es aber auch noch Händler, die sich dem Thema von Anfang an gestellt haben, die Chancen in dem Bereich gesucht haben, die großes Interesse zeigen und inzwischen auch massiv eigene Kompetenzen aufgebaut haben, sowohl im Verkauf, im Service, aber auch in der Ausstattung der eigenen Autohäuser. Und die Praxis zeigt, wer in Sachen Elektromobilität Einsatz und Kompetenz zeigt, der gewinnt neue Kunden und verkauft viele E-Autos. Und dieser Einsatz soll auch belohnt und gezeigt werden. Deutschlands führende Plattform im Autohandel heißt mobile.de und hat bereits letztes Jahr dafür einen Preis ins Leben gerufen, die goldene Batterie. Ausgezeichnet werden die besten Händler und Verkäufer im E-Autohandel. Die Jury ist 2:1 extern besetzt. Mit dabei mobile.de Sales Director Julia Riedmüller und extern Uwe Kröger als Schirmherr und ich. Am Dienstag wurden die Gewinner für dieses Jahr in Berlin geehrt. Sieger in der Kategorie Bester Verkäufer im Markenhandel ist Florian Ziegler vom Autohaus ATB Autotechnik Bamberg-Schweinfurt. Wer möchte, kann sich meine Laudatio für ihn nochmal im Livestream auf YouTube anschauen. So viel geballte Kompetenz in so jungen Jahren ist echt bemerkenswert. In der Spitze konnte im Verkauf ein Anteil von fast 50% E-Autos bei Neuwagen erreicht werden. Im freien Handel, also bei Gebrauchtwagen, gewann Sascha Schmitz vom Autozentrum Schmitz. Seine E-Auto-Quote liegt bei fast 100%, da er sich auf Tesla-Fahrzeuge spezialisiert hat. Digitalisierung wird bei ihm großgeschrieben. Viele Kunden bauen auf seinen guten Ruf und seine schlanken Prozesse im Ankauf, wenn sie einen gebrauchten Tesla loswerden möchten. Im Verkauf seiner Fahrzeuge schafft er einen Durchschnitt von rekordverdächtigen 16 Standtagen. Der Preis für das beste Nachhaltigkeitskonzept ging an das Autohaus Kuhn und Witte. Hier wurden schon in den Anfangsjahren der E-Mobilität offensiv Probefahrtangebote beworben, wo damals andere Händler ihre E-Autos lieber noch versteckt haben. Ein weiterer Preis wurde auf Basis eines Scoring-Index von mobile.de vergeben. Gewertet wurde unter anderem die Anzahl an gebrauchten E-Autos auf der Plattform im ersten Halbjahr und weitere Performance-Parameter wie zum Beispiel die Leadquote, Standzeiten und Batteriezertifikate. Gewonnen hat die JW Autohandelsgesellschaft. Das Unternehmen verkauft jährlich mehrere tausend Gebrauchtwagen und auch hier mit einem sehr hohen E-Auto-Anteil. Wer Lust hat, kann sich die Party gerne nochmal anschauen, inklusive kurzer Interviews mit den Gewinnern. Den Link findet ihr unterm Video. Kleine Randnotiz: Der CEO von mobile.de heißt übrigens AJ Bhatia und auch er fährt E-Auto. Ich habe ihn auf dem Parkplatz erwischt, als er gerade sein Ladekabel abgesteckt hat. Welches Modell, verrate ich nicht. Aber das Kennzeichen beginnt mit den Buchstaben B-MW. Erlkönigschau. Heute mit zwei Mercedes-Sichtungen. Lars sendet Bilder von einem Ladestopp bei Ionity. Mit dabei zwei Mercedes-Vans auf der neuen Plattform. Hier im Foto gibt es auch den direkten Größenvergleich zu einem VW ID.Buzz. Der Ladeanschluss ist hinten rechts. Die Rücklichter sind noch Mercedes-typisch aus der Bastelkiste. Die dokumentierte Ladeleistung lag bei einem Ladestand von 72% noch bei 165 kW. Und wir haben noch Bilder von Andreas, hier der neue CLA als Shooting Brake. Die Tarnfolierung beschränkt sich auf das Heck. Und anders als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, handelt es hier nicht um einen Anhängertest, denn der Anhänger auf den Fotos gehört sehr wahrscheinlich nicht zum Auto. Neues von Nextmove? Wir starten in eine kleine Sommerpause. Vielleicht sieht man sich ja im Urlaub. Ihr könnt ja mal raten, wo es für mich hingeht. Ich habe drei Hinweise für euch. Ich bleibe in Deutschland. Die Fahrstrecke zum Ziel beträgt hier ab Nextmove Standort Leipzig 560 km. Und mein Urlaubsziel liegt in der Gemeinde mit dem mit großem Abstand höchsten Anteil an E-Autos. Die Zahl habe ich auch noch, sagenhafte 63,1%. Wer weiß, welcher Ort das ist, der darf es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was es damit auf sich hat, will ich natürlich vor Ort herausfinden und euch dann in der nächsten Sendung am 1. August auch hier auf dem Kanal erzählen. Bis dahin, genießt den Sommer und fahrt elektrisch.